ja gut aus, die Bluse. Sie von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Bäume, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Neuer Podcast, neues Gespräch, neue Situation. Wir sind zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Wir haben uns mit Walter Plate verabredet und der hat natürlich sofort gesagt, als alter Berliner, hier im Herzen der Stadt, hier ist meine Stammkneipe, hier gehen wir hin. Hallo Walter Plate.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Das ist die Steffi von der Super TV.
Ja.
Genau.
Und ich bin immer noch der Jürgen.
Auch ja, ein Ur-Berliner.
Und die Kneipe ist voll wahr für die Straße.
Ja, genau, richtig. Und wir werden die folgende Stunde hier verbringen. Wenn die Gastronomie testen. Und wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, dass wir hier miteinander ein bisschen schwatzen dürfen.
Ja, sag mal los.
Ja. Ur-Berliner, hat sie schon gesagt. Du bist hier zu Hause, hier auch gleich um der Ecke. Irgendwie ist ja dein Kiez, wa?
Ja, geboren gleich hier um der Ecke in der Ackerstraße. Genauer gesagt, Ackerstraße 149. Und wenn ich mal tot bin, kommt da eine Gedenktafel ran, dass das klar ist.
Ja, okay.
Nur so viel.
Ja, ja. Wir kümmern uns drum.
Ja, wahrscheinlich haben wir das schon notiert.
Aber
ja,
das heißt nicht, dass das Ableben jetzt schon nah ist.
Aber was Schöne in der Ackerstraße 149, da war ich nämlich neulich, da habe ich ein paar Leuten mal mein Berlin gezeigt. Und da bin ich mit ihnen auf dem Hof und da habe ich mich sehr gefreut. Folgendes war passiert, wir waren kleine Kinder und buddelten da auf dem zweiten Hinterhof irgendwo und da hat ein Mann dann, so einen ganz kleinen Keimling, eine Kastanie gesetzt und hat zu uns Kindern gesagt, müsst ihr immer schön gießen. Haben wir auch gemacht. Und dann komme ich neulich in diesen Hof und da geht die Kastanie schon bis zum dritten Stock. Und das fand ich erstaunlich.
Ja.
Schön.
Die Kastanie ist mit mir gewachsen, ja. Ist in die Höhe geschossen sozusagen.
Und sieht auch noch gut aus, so sieht wie sie gehört, aus. Steht im Saft, wie
so
man
wie
so
ich.
Sagt. Ja, genau. Ich wollte das Bild nur zu Ende bringen. Ja, gut. Ja, wunderbar, super. Das ist ja schön. Ich habe zwei Bäume gepflanzt, dass meine Kinder geboren sind. Das sind riesengroße Tannen jetzt, die machen nur Ärger. Aber es ist eine andere Geschichte.
Die Kinder oder die Tannen?
Beide.
Aber Walter, du bist, wenn man dich beschreiben müsste, ein Volksschauspieler. Würdest du das unterschreiben?
Andere sagen das immer von mir. Also ich finde, empfinde das ja als Kompliment. Insofern unterschreibe ich das schon. Weil ich habe natürlich viele Rollen gespielt, die also für das Publikum nachvollziehbar waren, sagen wir mal so, ja. Ob das nur der eiserne Justav war im Kudamm-Theater oder ob das
der Schweg
war oder so. Also Figuren, mit denen, mit deren Haltungen sich das Publikum identifizieren konnte. Und dadurch habe ich wahrscheinlich diesen Stempel Volksschauspieler bekommen, den ich aber sehr gerne traue.
Ich glaube auch, dass du den bekommen hast aufgrund deiner direkten, offenen, geraden Art. Also man kann dir, ich würde dir keine Hinterhaltigkeit zutrauen, ehrlich gesagt.
Nee.
Du sitzt einem gegenüber, hast einen offenen Blick und du sagst, wie du denkst und was los ist. Und ich glaube, das macht doch den Volksschauspieler aus, jemanden, der authentisch ist.
Oder? Ja, wenn die anderen das meinen, dann ist das,
nee,
dann
so.
Bin ich authentisch, wenn du das
ja,
so möchtest.
Ja.
Machen wir das so.
Gut.
Du hast ja mal gesagt, dass zum Schauspielerberuf auch eine kleine Portion Glück gehört. Jetzt würde ich gerne mal auf die Spuren der glücklichen Situation in deinem Leben gehen. Was hat es ausgelöst, als damals der Brief mit der Zulassung für die Schauspielschule in die Ackerstraße 149 kam?
Es war ein unheimlich glückliches Gefühl, das kannst du ja denken. Vorangegangen waren zwei Prüfungen, ein Eignungstest und eine Aufnahmeprüfung. Ich hatte das Glück, beim Glück zu bleiben, dass ich die Rollen, die ich vorgesprochen habe, beide behalten durfte und durch beide Prüfungen nahtlos durchgerutscht bin. Das einzige Problem dabei war, meine Mutter wusste noch nichts davon. Und da wir aus einer Theaterfamilie kommen, haben die natürlich alle gesagt, das ist kein anständiger Beruf heutzutage,
ja.
Das machst du nicht. Als es dann soweit war und ich den ersten Tag zur Schauspielschule ging, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich gehe heute nicht in mein Zooladen oder in den Tierpark, was ja eigentlich mein Beruf war, sondern ich gehe auf die Schauspielschule. Da hat sie mich lange nachdenklich angeguckt und hat gesagt, na ja, dann mach mal. Mhm. Und dann habe ich gemacht.
Ja. Das ist erstaunlich, weil du kommst ja aus einer künstlerischen Familie. Die wussten wahrscheinlich, wo es hinführt und waren deswegen so.
Naja, mein Großvater hatte in den 20er Jahren und danach ein Theaterunternehmen. Mhm. Die kam eigentlich aus Leipzig. Also jetzt muss ich mich outen. Ich habe einen kleinen sächsischen Migrationshintergrund. Aber den habe ich schnell abgelegt hier in Berlin, weil ich auch hier geboren bin. Nee, die hatten ein richtiges Theaterunternehmen. Und da war natürlich die ganze Familie involviert. Also meine Mutter war die Pianistin, meine Tante Sängerin, Sopran und mein Onkel Erich Trompete. Hm. Ja, das war also die Truppe und die haben alle Glück gehabt, die haben dann Truppenbetreuung gemacht im Zweiten Weltkrieg, sind aber alle heimgekommen, obwohl viele sind draufgegangen dabei. Hm, hm. Die hatten Glück, die Familie, und sind wohlbehalten wieder in Berlin angekommen. Und meine Mutter landete dann bei der Post und hat dann Zeitungen verkauft. Ja. Dabei hat sie dann auch meinen Vater kennengelernt, also den Richtchen. Der hieß Max. Und da war meine Mutter war überglücklich, sie war ja schon 43. Da hat sie gesagt zu ihm, Max, wir bekommen ein Kind. Hat er gesagt, schön, meldet er, prima. Aber wie sage ich denn das bloß meine Frau?
Nee.
Da stellte sich raus, dass er verheiratet war mit einer Frau in West-Berlin. Ja. Meine Mutter war ja in Ost-Berlin. Ja. Ich glaube, sie hat ihm eine gescheuert und hat ihn nie wiedergesehen. Mhm. Das hat sich dann schnell erledigt.
Ja, ja.
Aber ihr sehnlichster Wunsch erfüllte sich, nämlich einen zu bekommen, nämlich mich. Also ein Walter.
Ja.
Gut, hätte doch eine Waltraud sein können, scheißegal. Aber jedenfalls, ich war auf einmal da. Es hat lange gedauert. Ich wurde mehrmals angesetzt und nie hat's geklappt. Also das ist aber schon wieder eine Geschichte für sich.
Aber ein starker Walter, der dabei rausgekommen ist letztendlich. Einer, der sein Ding macht, der sich auch durchsetzt und der auch schon eine Idee hat von seinem Leben, oder?
Auch da war das Glück mir wieder hold. Meine Ideen waren gar nicht so groß. Ich wollte Schauspieler werden, klar. Mhm. Mit aller Macht. Und ich habe mich auch sehr wohl immer gefühlt auf der Bühne. Und hatte auch, glaube ich, die gewisse Leichtigkeit, die dem Beruf innewohnen muss. Glaube ich. Und dann habe ich Glück gehabt. Ich bin also auf die Schauspielschule, dann in ein gutes Engagement ans Mecklenburgische Staatstheater. Von da hat mich dann der Regisseur Horst Havemann hier nach Berlin geholt. Da habe ich kaum die erste Inszenierung gemacht. Da haben mich dann irgendwelche Regisseure gesehen vom Fernsehen. Und schwupps, machte ich meinen ersten Film. Bums, den zweiten, den dritten. Und so ging das immer weiter. Hm. Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich nie irgendwo beworben. Die haben mich immer geholt. So viel Glück hatte ich. Zum Beispiel eine, die mich dann auch und bei der ich auch lange war und der sehr treu war und gerne war, war die Evelyn Matt. Die hat also auch nicht locker gelassen, so lange, bis ich also da in ihren verfluchten Kessel da auftrat, was ich dann sehr gerne gemacht habe. Also das hat ja auch viel Spaß bereitet.
Ja, war auch, glaube ich, einer der erfolgreichsten Kessel überhaupt. Der Name Evelyn Matt, der fällt sehr oft mit unserem Podcast, weil natürlich DDR-Unterhaltung landete bei Evelyn Matt auf dem Tisch.
War eine große in ihrem Fach. Mhm. Und die gepaart, also das Paar dann mit Thomas Herrmann, Sohn von Marianne Wünscher, die beiden waren eigentlich unschlagbar. Die Matt und der Herrmann, das war ein Paar. Also.
Ja, was viele nicht wissen, Thomas Herrmann, Steffi, war ein Autor. Der hat wirklich den unterschiedlichsten Menschen, ob jung, ob alt, ob Mann oder Frau, Texte auf den Leib geschrieben, die du denen wirklich abgenommen hast. Wenn sie so authentisch konnte der sich reinsetzen in jemanden und hat Texte geschrieben.
Steckte er auch hinter diesem Sketch mit Helga Hahnemann und dir?
Ja, klar. Den hat er auch geschrieben. Ich habe mir die Pointe dann noch anders geschrieben. Mhm. Das hat er dann gerne aufgenommen. Es endete ja damit, dass ich dann mich geoutet habe und gesagt habe, ehe Sie hier noch weiterraten zu dem Kellner, der hat ja mal geraten, wer ich bin. Mein Name ist Walter Plate. Daraufhin sagte die Henne, oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie wären ein bekannter Schauspieler.
Ja.
Damit war der Sketch eigentlich zu Ende. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, Meine Damen und Herren, Sie haben erkannt, der Kellner war keine andere als unsere Agnes Kraus. Da ist der Henne, die ist Lappen runtergegangen. Ja, ja. Aber das hat richtig schön gesessen, hat auch Spaß gemacht.
Ja. Ihr habt euch gefoppt, das ist ja interessant. Mitten auf der Bühne, ohne dass ich es wusste.
Ja, ja, also mit Genehmigung von Thomas natürlich.
Ja,
Das musst du ja machen.
Ja, wenn du so professionell vorbereitet in so eine Show gehst, um dann noch Platz zu haben für so ein Extempore, das ist natürlich ganz groß. Dann haben alle besonders viel Spaß. Und ich glaube, die Publikum merkt sowas auch. Die kriegen das mit, da ist eine besondere Situation jetzt entstanden.
Ja, ja.
Besonders cool.
Ich glaube aber auch, weil ihr Bühnenstars aus der DDR ja auch irgendwo euch immer wieder begegnet seid, auch zusammengehalten haben, auch privat mal irgendwie das eine oder andere Bierchen getrunken habt, war das auch eine besondere Chemie zwischen euch.
Ja, es gab, wirst du mir recht geben, Jürgen, eine merkwürdige Trennung zwischen Unterhaltungskunst und sogenannter ernsthafter Kunst, sagen wir mal, also Dramatik oder so. Wenn nicht die Leute zusammenkamen, sage ich mal, wie beim Kessel Buntes, wo Schauspieler und Unterhaltungsleute zusammenkamen, oder mal beim ND-Pressefest da, da waren ja auch mal Schauspieler und viele Unterhaltungskünstler, dann war das ziemlich getrennt. Es war sowieso getrennt, ernsthafte Unterhaltung und die leichte Kost, also die leichte Unterhaltung. Das hat nicht der Zuschauer getrennt, das war eine Trennung, die auch in unseren Köpfen stattfand. Also vielleicht nicht in unseren beiden, also bei Jürgen und bei mir, aber bei vielen, vielen anderen, muss man leider sagen.
Aber von außen betrachtet hast du doch dann zu beiden Lagern gehört, als Schauspieler und als
Moderator. Klar. Ich habe der Evelyn mal erzählt, aus meinem Studium an der Schauspielschule, dass ich also im Bewegungsunterricht immer ganz toll war. Also wenn man so durch eine Diagonale hopsen musste, ne, so mit was tut das an der Seite, war ich immer glücklich, wenn ich an der anderen Ecke angekommen war. Da stand die Ballettmeisterin und hat gesagt, Plate, das sieht furchtbar aus.
Ja.
Das sieht ganz, ganz furchtbar aus. Aber bewahren Sie sich eins, tun Sie oben immer so, als wenn Sie das unten nichts anginge. Daran habe ich mich gehalten. Das habe ich der Matt erzählt und daraus hat die eine Szene gemacht mit dem Ballett. Und da habe ich mit dem Ballett getanzt und habe getanzt, obwohl ich es nicht konnte. Mhm. Weil ich habe oben immer so getan, als wenn mich das unten nichts angeht.
Ja. Jetzt fährt gerade ein Motorrad los hier. Wir müssen unseren Hörern das erklären. Wir sitzen also natürlich im Freien hier an der Straße. Wir sind aber gut zu verstehen. Ich habe Kopfhörer im Ohr, ich kann das bestätigen. Steffi guckt nicht so kritisch.
Nein, ja, du hast die Verantwortung übernommen. Ich bin zufrieden.
Ja, ja, fährt mal einer los. Was du sagst, Frau Matt und dieses ernste Musik und leichte Musik oder so. Lippi und ich, wir waren ja damals am Gipfel unseres Ruhms in Fragezeichen, in Anführungszeichen. Fragezeichen.
Freudscher.
Jetzt kamst du mit dem Kessel Buntes. Und das war ja toll. Das war ja richtig gut.
Mhm.
Und jetzt haben wir natürlich geguckt, jetzt hast du neben uns noch den Speck. Und den Muck sowieso. Und jetzt kommt noch einer, noch ein Schauspieler, der jetzt in unserer Dingsrennen forscht. Guck mal, was da passiert. Aber es war halt so geil, es war halt gut. Und es war toll, dass das so war und dass Evelyn das so gemacht hat. Und so haben wir das damals wahrgenommen. Du bist ja dann auch weiter mit deinen Rollen so erfolgreich gewesen, dass jetzt nicht alle Kessel Buntes in Folge mit weiter Platte gekommen sind.
Nein.
Da war ein bisschen Entwarnung bei uns.
Ja.
Wir sind jetzt aber auch ein bisschen abgeschwiffen, sag mal, abgeschweift.
Ist nicht meins, ich bin Moderator.
Abgeglitten.
Abgeglitten,
genau. Abgebrabbelt oder
genau.
So.
Weil im Vorfeld, wo die Mikros noch nicht an waren, hat er weiter eine Geschichte erzählt von einer auf den Tisch tanzenden Henne Hahnemann. Die wollte ich jetzt ehrlich gesagt den Hörer auch noch gönnen.
Ja.
Nach dem Kessel seid ihr feiern gegangen.
Nach dem Kessel Buntes, der war mit Udo Jürgens und so und mit der Helga Hahnemann, sollten wir eigentlich im Friedrichstadtpalast feiern, aber die Kantine, das war uns alles so steril. Also sind wir in meine damalige Stammkneipe gezogen. Das Pilzereck, Linienstraße, Ecke Tucholsky. Eine wunderbare kleine Kneipe. Hat vielleicht Platz für 40 Personen. Ich habe da kurzerhand angerufen und dann sind wir da 50 oder 60, man weiß gar nicht mehr, da eingeritten. Das ging alles. Und Helga tanzte tatsächlich, aber nicht auf dem Tisch, sondern auf dem Buffet. Auf dem Tresen. Praktisch auf dem Tresen.
Ja, denn schon. Jeder Arme würde den Tisch nehmen. Helga nimmt
es nicht. Hat richtig da ihn losgemacht.
Ja.
Und der Chef des Fernsehens, der Heinz Adamek, war auch da waren wir sehr erstaunt, mit seiner Frau. Und hat auch Alkohol getrunken. Da waren wir ganz erstaunt.
Ja.
Warum gibt es keine Fotos davon? Das wäre so schön, das zu drucken in der Super-TV.
Udo Jürgens war auch mit dabei.
Ja.
Ein Saufgelage im Osten, Udo
Jürgens. Ja. Udo Jürgens, Walter Plate und Heinz Adamek.
Das Dreiergestirn.
Ja, vielleicht war er auch nur ein Mensch tief innen drin, man weiß es nicht. Okay, das heißt so die Unterhaltungsschiene, aber du hast das nie aus dem Auge gelassen, dass Schauspiel dein Metier ist. Und du hast vorhin schon von dem Glück gesprochen. Du hast das Wort Glück hier eingebracht, Steffi. Und er hat sich jetzt so oft aufgegriffen. Das waren ja auch tolle Rollen für dich. Damals in dem zarten Alter, ein Jüngling, wie er im Buche steht. Mhm. Und solche tollen Rollen mit einer Fliegeruniform zum Beispiel, fällt mir ein.
Ja, also ich meine, wenn ich rückblickend so auf die Film- und Fernseharbeit gucke in der DDR, dann war es nicht das Puppenheim vom Pinno. Auf diesen Film spricht mich jede Frau über 50 an. Aber ich fand den ja nicht so doll. Und es kann ja nicht daran gelegen haben, dass der Film so erfolgreich war, weil ich mal einen nackten Arsch in der Kamera gezeigt habe. Das kann es nicht gewesen sein. Aber wir haben eins unterschätzt. Der Film traf damals irgendwie den Nerv der Jugend. Mhm. Und deswegen ist der so hängen geblieben. Aber im Nachhinein, rückblickend auf die Film- und Fernseharbeit, die ich in der DDR gemacht habe, war sicherlich die Märkische Chronik herausragend. Mhm. Das waren tolle Rollen, das war ein toller Stoff. Und sicherlich war auch schön Treffpunkt Flughafen.
Treffpunkt Flughafen, das ist jetzt natürlich was, wo ich auch schon mitreden kann. Das habe ich auch gesehen. Wenn man das heute im Fernsehen in der Wiederholung sieht, denke ich jedes Mal, das ist total hochwertig produziert. Da hat die DDR richtig Geld in die Hand genommen, die DV, oder?
Ja, es war eine Fernsehproduktion, aber von der DEFA betreut. Das war eine aufwendige Produktion. Wir waren fast 3 Monate auf Kuba. Wir waren 4 Wochen in Vietnam. Wir waren in der Sowjetunion, das war da nicht so teuer. Und so Afrika. Also es war schon aufwendig, die Produktion.
Und auf Kuba habt ihr in so einer Art Wohngemeinschaft gewohnt? Habe ich mal gelesen.
Ja, das war, da hatten wir so das Mädchenhaus und das Herrenhaus, da waren die Herren. Und dann war noch das Technikhaus, wo die Techniker waren und der Regisseur. Ja, das war sehr, sehr idyllisch. Es war direkt in Santa Maria, es war direkt am Meer. Und direkt unten am Meer war eine ganz kleine Bar. Da saß immer ein uralter Mann. Das nannten wir dann der alte Mann und das Meer. Wir gehen heute wieder zum alten Mann. Mhm. Rumtrinken.
Ja.
Man konnte ja auf Kuba natürlich wunderbar rumtrinken.
In einer Wohngemeinschaft mit Günther Schubert, Günther Naumann und Zartmann.
Richtig.
Da hat es bestimmt auch ab und zu mal was zu erzählen gegeben, oder? Habt ihr euch gut verstanden?
Sicherlich hat es auch mal gekracht. Aber eigentlich, ich kann mich erinnern, ich hatte dann mal Schweinshaxen, also Eisbeine aufgetrieben, das war schwierig auf Kuba. Hühnchen hast du immer gekriegt, Lommer, aber so Eisbeine, sowas war schwierig. Und da hatte ich 3 Stück gekriegt nur, wir waren aber 4 Männer. Und Günther Naumann, der sonst nie so war, ich möchte eins für mich haben. Ich möchte nicht teilen, ich möchte eins für... Ich sage, Nauke, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Da war der ganz kiebig.
Ich bin der Kapitän.
Ja.
Aber wir haben uns dann nicht gestritten.
Das wäre auch so eine Sehnsuchtsfernsehserie, weil da sitzt du in Löbau als DDR-Bürger vorm Fernseher, siehst, wie die Fashion-Jungs mit den Flugzeugen nach Vietnam, nach Kuba rumfliegen, unabhängig von den Stories, die erzählt wurden, und sagst dir, ja, schön, ich ruf mal an bei der Interflug und bestell mir mal einen Flug oder so.
Das Verrückte war, dass der Adamek, Chef des Fernsehens, den Regisseur Manfred Mosblich kurz vor Beginn der Dreharbeiten anrief und sagte, du aber, Manne, pass schön auf, weck mir da kein Fernweh.
Ja.
Sagt er, wieso soll ich die Palmen alle umnieten oder was? Wieso soll ich nicht?
Ja.
Völliger Unsinn. Ging natürlich überhaupt nicht.
Ja.
Wie denn?
Gut.
Aber ihr seid dafür, glaube ich, sogar Übungsflüge geflogen, oder? Also für die Serie. Ich habe mal gelesen, ihr seid mit irgendeiner Interflug nach Angola und habt halt geguckt, wie die Piloten das machen, damit ihr das ordentlich darstellen könnt.
Wir durften am Cockpit mitfliegen, also immer einer von uns, auf einem Flug, um die Atmosphäre einfach zu schnuppern und so. Mhm. Ne? Und Ja, das war sehr interessant. Außerdem war interessant, wenn die Interflug nach Kuba flog, dann waren die ja da meist 3 Tage. Und dann kam die gesamte Crew, also dazu gehörten auch die Stewardessen und so, haben dann immer besucht in Santa Maria und brachten die Reste, heute kann man es ja erzählt, vom Flugzeug mit, die also nicht verkonsumiert wurden. Sprich, man Carsten Radeberger und sowas. Sowas meine ich, nicht verkonsumiert wurden. Das waren dann immer feuchtfröhliche Begegnungen, sozusagen.
Klingt lustig, aber ich glaube, eine Situation gab es, die du gar nicht lustig fandest, mit einem Hai.
Ja, das war ein bisschen makaber. Da haben wir auf dem Meer gedreht und da war und vor mir, also vor das Boot, was mich also da fotografieren sollte, und dann fuhr auf einmal ein anderes Boot immer dazwischen. Und ich war schon wütend, weil ich wollte ja sehen, dass die mich da richtig fotografieren. Mhm. Und dann bin ich dann hoch ins Boot und habe geschimpft wie ein Rohrspatz. Und da hat mich der Regisseur Manne so einen Arm jemand und sagt, sei froh, dass dir das gemacht war. Hinter dir schwamm ein Hai. Oh. Da ist mir doch ein bisschen schwummrig geworden. Mhm. Ja.
Ja, ja. Aber ist doch das Schöne am Schauspielerberuf, man kommt rum, oder?
Ja.
Ich meine, wer hatte schon die Gelegenheit, auf die Art und Weise die Welt kennenzulernen und dabei noch seinen Lieblingsberuf auszuüben?
Ja.
Das ist auch so ein Privileg, wa?
Naja, ich hatte ja dann die Gelegenheit, 17 Jahre Schleswig-Holstein kennenzulernen. War auch sehr interessant.
Glaube ich.
Immer in der Stadt Kappeln an der Schlei. Ganz toll.
Ganz, du jetzt auf den Land.
Ganz, ja, ja, ganz lecker. Also, es gibt doch das andere Extrem, sag ich mal so. Ne?
Ja, okay. Ich muss auch nicht gegen Schleswig-Holstein sagen. Also, ja. Vorsicht jetzt, ne? Muss man schon mal gucken.
Wo würdest du lieber nochmal hinfahren?
Steffi.
Schwer, weil ich muss jetzt sehr aufpassen, ne?
Ja.
Sonst hau ich ja Schleswig-Holstein da irgendwo. Aber die sind mir nicht böse, wenn ich sage, so die Karibik hat schon was für sich. Habe ich jetzt charmant gesagt.
Ja, absolut richtig, ja, genau. Wir haben vorhin schon so ein paar Persönlichkeiten genannt, die du gespielt hast. Das Interessante ist ja, dass das alles, also wenn man ein Angebot kriegt, man kriegt eine Rolle. Dann erarbeitet man sich die, dann guckt man, was soll der Mensch sein, den ich da darstelle, und da muss man da rein, oder? So habe ich den Schauspielberuf verstanden.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch die Stelle, warum jeder Laie sagt, ich kann eine Grimasse ziehen, aber ich kann nicht Schauspieler. Also das ist genau der Unterschied. Aber du hast eine Menge Leute gespielt, die schon Persönlichkeiten waren, auch auf der Bühne, vor allen Dingen im Theater. Du hast ihn genannt, Schweg zum Beispiel.
Schweg, Heinrich, ja.
Zille. Dem sollten wir noch Zille, ein paar, ja. Den sollten wir mindestens eine Viertelstunde in diesem Podcast widmen eigentlich, weil Heinrich Zille und Platte.
Also ich bin ja auch Mitbegründer des Zille-Museums hier im Nikolaiviertel, mhm, und bin jetzt nach über 20 Jahren, habe ich das jetzt mal aufgegeben, meine Arbeit als Vorstand, mhm, weil jetzt soll man andere ran und soll das da weitermachen. Wenn du das über 20 Jahre gemacht hast, dann reicht's auch.
Mhm. Aber der ist in deinem Herzen, der Heinrich Zille.
Ja, ja, schon. Ich habe als kleiner Bub von meiner Tante das dicke Zille-Buch mal bekommen. Henscher Verlag hat es, ja, oder Eulenspielverlag, ja, weiß ich nicht mehr genau.
Ja.
Und da hat mich schon als Kind sehr interessiert, so diese Zeichnung da. Vor allem, ich konnte es ja noch teilweise nachvollziehen in der Ackerstraße. Es sah ja noch so ein bisschen aus wie bei Zille.
Wollte ich sagen, zu DDR-Zeiten sah das in der Ecke noch genauso, ja, aus wie zu Zilles Zeiten.
Besonders so in den 50er Jahren noch.
Ja.
Also da konnte ich mir vorstellen, in der Zeichnung von Zille, wenn der also im dritten Hinterhof kickt, eine Olle aus dem vierten Stock, hm, und auf der Teppichstange und unten an der Teppichstange spielen so ein paar verdreckte Jörn und sie ruft von oben runter, Iphigenia, olle Sau, komm oben.
Ja.
Na, das ist doch Literatur.
Ja.
Da kannst du nicht schick sagen.
Ja, ja, ja.
Heute würde es wahrscheinlich Janice Chantal heißen.
Ja,
sowieso. Bei komm oben ist es aber geblieben.
Komm oben, ja. Komm oben. Oder wenn, das fand ich auch immer, habe ich als Kind noch nicht verstanden, aber später habe ich dann das Original so gehabt. So ein großes Mädchen läuft mit 3 kleine Peoples die Straße lang und auf einmal sagt der Kleinste, na, da wird sich Vater aber freuen, wenn er aus dem Zuchthaus kommt, das wir schon so viele sind.
Ich fange an zu verstehen, warum der Autor dir am Herzen liegt.
Ja,
hast du auch ein Buch geschrieben über ihn?
Ja, siehste, hätte ich euch mitbringen können.
Siehste.
Ich wusste, dass wir so auf Zille eingehen, hätte ich das mitgemacht. Na gut.
Aber Heinrich Zille ist ja ein Mensch der Weltgeschichte eigentlich auch. Der hat ja dokumentiert auf unnachahmliche und sehr humorvolle Art und Weise die Lebenssituation in Berlin. Er war ja so mitnichten jemand, der nur lustige Karikaturen gemacht hat.
Nein.
Der hat ja dieses brutale Leben tatsächlich dargestellt. Auch er war ja nicht nur Zeichner.
Nee, er hat auch Prosa geschrieben, das wissen die wenigsten. Der durfte mal in den Bouillon-Kneipen, nennt man das. Also da wurde keine Bouillon ausgeschenkt, da wurde hinten schwarz gebrannt und vorne warm ausgeschenkt. Mhm. So eine Kneipe war das. Und da trafen sich nach Dietraner Arbeit immer die Nutten der Jugend, also die Bollenjustier, die Lutschliese, die Pinselfrieder und wie sie alle hießen. Heute würde man sagen, zum Erfahrungsaustausch. Und haben sich dann gegenseitig also erzählt, was sie alles erlebt haben. Also die Bollenjustier war die älteste Nummer, ja. Um so eine Phrase wiederzugeben. Die meinte dann zu den anderen, Mädels, passt mal auf, schon meine Mutter hat gesagt, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich der Schwanz zur Möse findet. Daran müsst ihr euch halten. Ja. Musste ich mal erzählen. Ach so, ist das...
Nee, das ist völlig in Ordnung, ja. So ist gut. Weil wir sind ja auch drauf gekommen, weil wir wissen, du lebst ja auch den Zille auf der Bühne.
Ja.
Und stellst ihn ja auch da. Also als Mensch, du könntest sogar Ähnlichkeit mit ihm haben, wenn der Bart jetzt wieder ein bisschen länger wäre und so. Und
das war eine der vielen, man kann ruhig sagen, Volksfiguren,
ja.
Die ich da verkörpert habe. Mit großer Freude auch den Eisernen Gustav,
ja.
Der die Fahrt von Berlin nach Paris gemacht hat mit der Kutsche, um zu beweisen, dass Kutschen noch was sind. Gegen das Taxigewerbe ging das ja, was damals aufkam. Wollte er ja beweisen, dass das noch was ist. Da gibt es einen wunderschönen Satz. Er sitzt ganz verzweifelt und traurig in der Küche. Und da kommt seine Frau rein und sagt zu ihm, aber Gustav, warum sitzt du denn hier bei Außetlicht? Ist ja wunderbar, wa?
Ja.
Bei Außetlicht.
Ja, also das gibt natürlich auch ja eine Menge her für einen Schauspieler, wenn man sich diese Figuren ansieht und wenn man sagt, okay, ich möchte da was machen. Hast du da Autoren, die mit dir gemeinsam solche
Dinge arbeiten? Die Stücke habe ich mir immer selber ausgesucht.
Ja.
Also das erste Stück, was ich da machte, war Der Kaiser vom Alexanderplatz. Mhm. Das hatte ich mir rausgesucht, ein Stück von Horst Pillau. Mhm. Dann hatte ich eine Romanbearbeitung, hat auch Horst Pillau gemacht. Die hieß dann Kohlenpaul. War eine unheimlich witzige, aber auch teilweise sehr ernsthafte Inszenierung. Dann habe ich mir selber rausgesucht, heute weder Hamlet. Also heute kein Hamlet, heute weder Hamlet. Mhm. Ne? Das war ein Personenstück. Das hatte ungefähr 78 DIN A4 Seiten Text. Also er ist schon in den Knie, wenn du das lernen musst. Mhm. Aber es hat großen Spaß gemacht. Es hat großen Spaß. Habe ich auch mit großer Freude gespielt. Mhm. Ich glaube, ich habe ja auch vom Theaterverband Berlin, ich glaube, 6-mal den Goldenen Vorhang gekriegt für diese Inszenierung. Mhm. Ja. Also nicht 6 für ihn, sondern immer für eine Inszenierung.
Ja. Der Goldene Vorhang ist so vom Berliner Theaterverband so, die Lola für die Filmschaffenden ist.
Das ist vor allem, das finde ich sehr erstrebenswert, weil es ist ein Publikumspreis.
Ja.
Das stimmt das Publikum ab, also von allen Berliner Theatern, was sie am besten fanden. Mhm. Oder welchen Schauspieler, oder welchen Sänger, oder wie auch immer.
Also für unsere Hörer, die diesen Podcast jetzt hören, wahrscheinlich mit großem Interesse, vielleicht sogar mit Bedauern, dass sie nicht so oft in Berlin sind und dich hier sehen können, weil du spielst vorrangig in Berlin.
Ich gastiere mit den Soloabenden auch noch außerhalb.
Ja.
Mit dem legendären, sage ich mal, Otto-Reuter-Abend, der übrigens mein Freund Thomas Herrmann geschrieben hat, gastiere ich heute noch in allen möglichen Städten, also das ich glaube, den Otto nehme ich mit ins Grab.
Mhm. Der hat ja auch eine Verbindung zu deiner Familie, ne?
Ja, mein Großvater, Otto bat meinen Großvater mal um die Hand meiner Mutter, aber nicht um die Hand, sondern er wollte sie als Klavierspielerin, als Begleiterin haben. Und das hat mein Großvater auch gestattet. Aber als ihm das zu fülle und ein bisschen unheimlich wurde, hat er das beendet und hat zu Otto gesagt, pass mal auf, Otto, Geld verdient tue ich mit meiner Tochter alleine. Und damit war das erledigt, die ganze Sache. Mhm. Aber ich meine, es gibt so Sachen von Reuter, die auch so philosophischen Charakter haben, die ich nach wie vor wunderbar finde. Es gibt ein wunderbares Couplet, das heißt, in 50 Jahren ist alles vorbei. Da gibt es eine Strophe, die heißt, und bist ein Ehemann und kommst nach Haus, halb drei in der Nacht und sie schimpft dich aus. Dann schmeißt dich in Bette und sag verzeih, weg zu Hause geblieben, wird auch halb drei. Und dann schließt sie die Augen und denkt, ach nur schrei, 50 Jahre, alles vorbei. Finde ich wunderbar. Ne? Dieser Abend hatte übrigens hier gerade rüber im Friedrichstadtpalast Premiere in der damaligen kleinen Revue, so hieß es ja damals. Mhm. Unverzeihlich, warum der Friedrichstadtpalast die kleine Revue abgegeben hat für den Quatsch Comedy Club. Das finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Damit hat man nämlich auch etwas begraben, was es fast gar nicht mehr gibt, nämlich die guten musikalisch-literarischen Abende.
Ja.
Wer macht heute noch einen Abend über Ringelnatz, Glasbrenner oder Reuter oder?
Ja.
Kein Mensch, weil es ist ja keine Städte mehr dafür da.
Mhm. Ne? Nee, Comedy.
Ist schade. Aber gut, so ist es.
Hört sich ein bisschen so an, als ob du mit Glück immer gute Rollen gekriegt hast und immer dich mit dem beschäftigen konntest, wo du wirklich dein Herz dran hattest, mit den Personen. Würdest du das so, auch so sagen?
Ja. Ja, das ist so. Ist wirklich so.
Gibt es eine Rolle, mit der du nicht so glücklich warst, wo du sagtest, jetzt muss ich mich aber mal zusammenreißen, entweder sage ich es ab oder ich knie mich jetzt mal rein.
Also sag mal, schwierig war es später, weil ich konnte mit dem Umgangston nicht so richtig umgehen. War es später bei Wedel, wo ich dann die Nibelungen gemacht habe. Und dann Jud Süß. Das war anfangs schwierig, weil so einen Umgangston war ich nicht gewohnt. Das hatte auch mit Achtung irgendwie zu tun. Wobei wir uns dann später sehr, sehr gut verstanden haben.
Ja. Und Umgangston, Regisseur, Schauspieler, also dieses Verhältnis.
Ja. Ah, okay. Dem eilte ja der Ruf voraus, auch beleidigend zu sein mit seinen
Mitarbeitern. Ja, das konnte er wirklich, ja. Aber er war auch sehr begeisterungsfähig. Also wir haben uns dann später auf einem guten Level getroffen, aber das war am Anfang schwierig, sag ich mal.
Okay. Wir haben zwar so viel Glück gesprochen bei dir. Wo war denn die Stelle, wo dich das Glück, wie auch immer, verlassen hat, dass du dich entschlossen hast, die DDR zu verlassen? Denn du bist, bevor die Mauer fiel,
89,
bist du 89, bist du rüber?
Sommer 89,
so auf dem letzten Drücker, lass mich so salopp sagen.
Ja.
Das war sicherlich keine saloppe, einfache Entscheidung, aber das interessiert mich.
Das hatte mit vielen Sachen zu tun. Also ich glaube, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war ein Gastspiel in Rumänien mit dem Theater, und zwar in dem deutschsprachigen, in Siebenbürgen. Ne?
Mhm.
Und da haben uns ältere Kollegen von dort, die ja alle Deutsch sprachen, so ein bisschen betreut. Und die waren dann von einem Tag auf den anderen verschwunden. Die waren zu nah an uns dran, sag ich mal. Mhm. Ne? Dann kam ich zurück in die DDR und dann wurde gerade überreicht dem Ceausescu der Stern der Völkerfreundschaft.
Ja.
Das war immerhin die größte Auszeichnung, die die DDR zu vergeben hatte. Und da habe ich dann auf einer Gewerkschaftsversammlung gesagt, ich finde es unmöglich, diesen faschistoiden Gebilde so einen Orden zu heben. Da habe ich gesagt, wie ich denn den Genossen Ceausescu als Faschist bezeichnen könnte. Das habe ich nicht gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, diesem faschistoiden Gebilde. Und das war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich sagte, so, du reicht's. Es gab ein paar Sachen vorher, klar, will nicht alle aufzählen, aber das war so der Punkt.
Es ist Tatsache so, dass unsere Hörer, wir kriegen ja auch dieses Feedback immer, sagen, Mensch, der und der, dem ging's doch gut und erfolgreich und toll. Und plötzlich sind die im Westen geblieben. Was ist denen in den Kopf gestiegen? Also so formuliert.
Ja.
Und heute haben wir die Gelegenheit, also da auch vielleicht nochmal das kurz zu reflektieren, wie sowas entsteht, dass das nicht immer der schöne Schein, das wirklich im Leben ist. Ne?
Der Bayer, der Regisseur Bayer, der hat dann auch einen Nachruf geschrieben hier im ND oder so, oder in der Welt.
Im Nachruf, also in dem, was sie dir hinterhergeschrieben haben.
Ja, weil es ging mir doch gut hier und was soll, das haben die, glaube ich, nicht begriffen, dass es darum gar nicht ging.
Mhm.
Es ging ja nicht, ob wir nichts verdienen oder gut verdienen oder so. Darum ging es nicht. Überhaupt nicht. Wobei ich sagen muss, ich war nie einer der also zum Adamek gerannt ist, als es diese Westautos alle gab. Ne?
Ja, ja.
Ich bin da nie angetanzt und sagen, möchte ein Auto haben. Habe ich nie gemacht. Ich habe immer alte Autos gefahren und kam damit auch vorwärts. Ich hatte immer so ein Credo, was da lautet, du musst nicht bitte sagen, da musst du auch irgendwann nicht Danke sagen.
Mhm.
Daran habe ich mich erhalten.
Ja. Ja. Naja, vorbeugend daran gedacht, dass man sich nicht abhängig macht.
Ne? Ja, das hängt und ich muss ja sagen, ich habe ja noch Glück gehabt, dass die Zeitung so viel geschrien haben über meinen Weggang hier.
Ja.
So hat auch der Letzte in Westdeutschland, der letzte Produzent mitgekriegt, ich bin im Westen.
Ah.
Dadurch bekam ich sofort Angebote.
Ja.
Das ging ruckzuck, ich war ja, weiß ich nicht, 4 Wochen drüben, da kriegte ich schon ein Angebot für einen Derrick.
Ja.
Danach gleich für einen Alten, also kann mich da überhaupt nicht beklagen.
Ja, ja, ja.
Glück.
Auch wieder Glück gehabt.
Ich wollte fragen bezüglich der Rolle vom Landarzt, die dann ja irgendwann auch kam. Da hast du mal gesagt, das war anfangs keine Traumrolle. Warum?
Naja, erstmal kannte ich das ja nicht. Otto Meissner, ich musste ja Probeaufnahmen dafür machen, war übrigens eines, wo ich mal Probeaufnahmen gemacht habe. Ich weiß ja nicht, welche Kollegen das war. Naja, und das hat geklappt. Und Otto Meissner, der Produzent, holte mich wieder nach Berlin, um mir das mitzuteilen. Und man musste ja immer fliegen, also sehr aufwendig, weil man konnte ja noch nicht fahren. Wir durften ja nicht durch die DDR, weil wir hatten ja einen Haftbefehl, die wegging, ne?
Mhm.
Und dann kam ich bei ihm ins Büro und dann sagte er, herzliche Gratulation, gab's Kaffee und Cognac dazu und bist der nächste Landarzt. Hab ich gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich das will, Herr Meissner. Mhm. Ich kenne das ja nicht, ich weiß ja nicht, was da passiert. Da hat er sich mal einen Kopf gehauen und sagt, bist du noch richtig, bist du noch richtig, bist du noch richtig? Dann habe ich gesagt, na ist gut, regen Sie sich nicht auf, ich mache das.
Ja, ja, ja.
Ja, der Quadflieg war ja dein Vorgänger und er war damit ja ganz erfolgreich eigentlich und du dann auch.
Ja, 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 ja.
17 Jahre.
Also ich muss sagen, ich habe mich da auch sozusagen ins gemachte Nest gesetzt. Mhm. Ich hatte nur mit Juden Schauspielern zu tun. Wer da alles besetzt war, ja, das war ja also...
Gila von Waltershausen.
Gila von Waltershausen, dann... Heinz Reinke, den ich sehr verehrt habe. Und die Mills da und ach, wie die alle hießen, waren alles tolle Schauspieler. Ne?
Hm.
Mit Heinz habe ich mal eine schöne Anekdote erlebt, wenn ich die erzählen darf. Und zwar saßen wir da mal an der Schleierbede und er nahm mich so ein bisschen so zur Seite und sagt, du, jetzt also 20 Jahre her, du Soni, sagt er, da gibt es jetzt so eine blauen Pillen. Was meinst du, soll ich die mal nehmen? So, Heinz, weiß ich nicht. Musst du aber, glaube ich, einen Arzt fragen. Kannst du nicht so machen. Naja, ist gut. Schnitt. Ein Vierteljahr später, wir sitzen wieder an der Schlei und da fiel mir die Geschichte ein. Ich sage, Heinz, was ist denn? Hast du die Pille genommen? Sagt er, ist alles Quatsch, alles Blödsinn. Ich habe hier noch, hier drin, willst du haben? Ich sage, ich brauche das nicht. Dann weg damit. Hat dann die Schlei geschmissen und dann ging hinten eine Brücke hoch. Wir haben auf der Erde gelegen, vor Lachen.
Das glaube ich gerne.
Ja.
Okay, na ja. So eine Rolle, renkt die einen irgendwann ein, dass man immer noch diese eine Rolle sind? Ist man ewig der Landarzt auch zu Hause oder so?
Naja, so viele Jahre. Hatten wir aber Ausbildung, dass ich jedes Jahr eine Inszenierung am Theater machen kann.
Ah, okay, okay.
Das habe ich parallel dazu gemacht.
Mit dem Kopf freikriegen dann nochmal, ne?
Ja, ja.
Oder?
Ja. Das habe ich parallel zum Landarzt gemacht.
Immer. Ja, ja.
Wenn wir über Glück sprechen, würde ich jetzt auch gerne mal fragen, ob der Walter Plate ein glücklicher Opa eines Mädchens ist. Oder das, wie er
es
ist.
Sind ja, es sind ja,
das ist Steffi. Das sind die Zeitungsleute. Die brennen alles irgendwo aus.
Das sind aber zwei. Das ist ein Mädchen und ein Junge.
Ah, siehst du, ich weiß nicht alles.
Ja, das ist die Joemi und das ist der Leonard. Und, ja. Ja, wir haben ja noch ein Grundstück draußen in Rauchfangswerder. Was wir dann zusammen bewohnen am Wochenende oder auch so. Oder in Ferien. Die Kinder sind jetzt gerade draußen alle.
Mhm.
Und ja, es ist schon in Ordnung, so wie das so ist eben. Enkel und Opa.
Spielst du einen Weihnachtsmann?
Nein.
Nicht.
Sie glauben ja nicht mehr dran.
So.
Haben ihnen die Eltern ja rechtzeitig gesagt, dass es das nicht gibt.
Ja, okay.
Etwas, was ich den Eltern auch nicht so richtig verzeihen konnte.
Du hättest gerne Weihnachtsmann weitergespielt.
Nee, aufs Prinzip auch nicht. Ich meine, man musste den Kindern glauben lassen irgendwie.
Ja.
Also,
ja.
Naja.
Jetzt, dein Sohn ist ja auch beim Fernsehen gelandet, hinter den Kulissen, ist Produktionsleiter bei diversen Produktionen. Haben die Enkel auch schon Talent für die Branche?
Glaube ich nicht. Also Joemi, die macht sehr viel so Sport, so Rhönrad, ja. Da kullert die immer mit rum. Und der Kleine kommt ja jetzt erst zur Schule, muss man sehen, wie sich das entwickelt.
Na, ein kleiner Nachwuchsschauspieler.
Ja, mal schauen.
Wartet.
Aber wir reden natürlich, ist ganz klar, wenn man so ein langes Schauspielerleben hat und so viel erlebt hat, viel über die Vergangenheit. Du hast viel aufgeschrieben in deinem Buch. wo du sagst, du hast nichts ausgelassen?
Ich habe nichts ausgelassen, so heißt die Biografie, ja.
Genau. Und jetzt ist natürlich unser Ehrgeiz, eine Frage zu formulieren, die dir nicht jeder stellt. Wir stellen sie auch nicht, brauchst keine Angst haben. Aber im Nachhinein, gibt's etwas, was du lieber ausgelassen hättest?
Oh. Es gibt sicherlich Fehler, die man im Leben macht. Ja. Aber ich denke, Fehler sind ja auch dazu da, dass man sie macht. Wenn man sie machen würde, hätte man keine Veränderung. Dann wäre man ja fix und fertig. Das ist ja auch langweilig, glaube ich. Ja. Also ich glaube, ich kann zu meinen Fehlern stehen. Hm. Und keiner war so schlimm, dass ich ihn nie wieder machen möchte. Das glaube ich nicht.
Ja. Also du hast jetzt aber keinen konkreten, wo du sagst, darüber ärgert mich noch heute. Manchmal hat man sowas, wo man sagt...
Man enttäuscht manchmal auch Menschen, aber das sind jetzt ureigenste private Geschichten, die in der Öffentlichkeit beitrete.
Aber auch das spricht für dich, dass du es sagst, wenn wir darüber reden, wo hast du was falsch gemacht? Man enttäuscht Menschen. Das sagt unendlich viel über dich aus. Ich finde das total toll, dass du das sagst. Und damit ist für mich die Frage toll beantwortet. Und der Gedanke, da wo er hin sollte.
Das freut mich.
Weißt du? Weil da auch keine Koketterie mit dabei ist. Das ist einfach so. Und was privat ist, soll privat bleiben. Das ist ganz konsequent auch, wa?
Ja.
Dein Buchtitel lässt was anderes vermuten, aber gerade, wie wir jetzt ja auch merken und auch an anderen Journalistenkollegen.
Manche Leute sagen dann von wegen, sie haben nichts ausgelassen. Dann sage ich in der Regel, ich habe auch nichts ausgelassen. Mhm. Außer das, was ich ausgelassen habe.
Ja, genau, ja. Naja.
Wir sind jetzt durch alle Dekaden mal so im Schnelldurchlauf durchgeritten. Ja, haben wir was ausgelassen?
Na klar, wir müssen in die Zukunft gucken.
Ja.
Was kommt jetzt? Was ist jetzt? Was läuft jetzt aktuell? Also Lesetour, du liest?
Ich lese sehr viel.
Ja.
Mache nach wie vor die Reuterabende.
Ja.
Und den Schweg als Soloabend.
Mhm.
Habe ich mir umgeschrieben. Das hat übrigens Thomas Herrmann auch noch gemacht.
Ja.
Den großen Schweg umgeschrieben in den kleinen Schweg faktisch als Soloabend. Nur mit einem Pianisten und mit mir.
Ich würde ja gerne haben, dass du mal wieder in einer Fernsehrolle zu sehen bist, bei Dr. Gleis, der Bürgermeister oder sowas Markantes.
Habe ich gemacht. Ich habe bei meinem Sohn jetzt mitgedreht. Für
Usedom-Krimi.
Usedom-Krimi, ja. Hm. Und jetzt noch irgendeinen neuen Krimi, den sie hier machten.
Mhm.
Denkst um diese Schale, die Brenner. Diese Schale, die sie da gefunden haben.
Die Scheibe.
Nebra.
Diese Himmelsscheibe, ne?
Darum ging das da in diesem Film.
Okay.
Also hin und wieder schon, ja.
Mhm. Ach, da haut dich dein Sohn an und sagt, Papa, kannst du mal mitspielen?
Zum Beispiel, ja.
Ah, das ist ja interessant.
Ja, na klar. Richtig, Papa kann's ja. Wer weiß ja, wie es geht.
Das kommt auf den Vater an, hast du recht.
Keine Frage, ja, genau.
Aber das freut mich, dann sehen wir dich ja dieses Jahr nochmal im Fernsehen.
Ja,
Usedom-Krimi an der Seite deiner Freundin Katrin Sass.
Richtig.
Gibt es da schon Schauspielerkollegen über die Jahre, mit denen man wirklich dann richtig herzlich befreundet ist? Weil oft ist ja so, während so einer Produktion, man ist ganz herzlich und wir müssen. Und dann sieht man sich doch nie wieder, bis das mal wieder.
Na, Günter Naumann war so einer, der leider schon tot ist.
Ja.
Dann, auch der Schubert, leider auch schon durch.
Ja.
Heinz Reinke, auch schon tot.
Ja, Mensch.
Einschläge kommen immer näher.
Ja.
Was willst du da sagen?
Ja. Den 70. Geburtstag, wie hast du den gefeiert, so für dich jetzt so?
Ich weiß ja nicht mehr, wo eigentlich den gefeiert. Ich weiß, wo ich den 73. gefeiert habe, den habe ich nämlich im Museum gefeiert.
Zille-Museum.
Im Zille-Museum.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr gut.
Nee. Das war keine Ahnung. Corona, ja. Wahrscheinlich ganz klein.
Ja. Draußen auf dem Grundstück oder irgendwie sowas.
Ja.
Also ich weiß es nicht mehr.
Ja. Als Zorro.
Ja.
Verkleidet mit der Maske irgendwo. Ja. Nee, weil die 70 ist ja so eine Zahl, wo man sagt, oh Mann, jetzt war ich 70 und so. Zu sagen, dass du das irgendwie ganz besonders...
Nee, also ich weiß es nicht mehr.
So. Nee. Auch nur eine Zahl, oder?
Ja.
Naja. Mein Lieber, dann wünschen wir dir für die Zukunft weiterhin so viel Freude am Leben.
Euch auch, toi, toi, toi.
Ja.
Energie, dass viele draufklicken oder so.
Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass das klappt. Die Rufe nach Walter Plate wurden laut. Es ist schön, dass wir uns heute hier getroffen haben. Wir bitten im Nachgang nochmal für das ein oder andere Geräusch um Entschuldigung.
Ach naja, dafür kannst du ja nicht.
Aber nee, aber die alle hier, die Straßenbahnfahrer und die alle Menschen und so. Aber wir wollten es so authentisch machen wie möglich. Und das ist hier dein Kiez und hier ist deine Stammkneipe. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das hier. Das ist halt so.
Andere müssen für ihr Geräusche viel bezahlen, ihr habt sie umsonst.
Genau.
So sieht's aus. Genau.
Vielen lieben Dank und alles Gute.
Ja. Ebenfalls, alles Gute für euch.